Willkommen zu Auf dem Weg, dem Podcast mit Moderator Sebastian Messerschmidt. Come on. Basti hat neben der Moderation auch eine große Leidenschaft fürs Laufen. Deshalb heißt es den kompletten Mai über Auf dem Weg geht Laufen. Sportliche Gäste erzählen im Gespräch mit Basti ihre ganz persönliche Laufgeschichte. Auf dem Weg. Fertig. Los!
Dieser charmante verbale Startschuss, der kommt von der Henrike Tönnes, a.k.a. Kiki, die tolle Intro-Stimme dieses Podcasts. Die Musik im Intro, die ist übrigens von Lendgold. Danke dafür, Jungs, fürs zur Verfügung stellen hier im Podcast. Da sind wir jetzt also gemeinsam unterwegs in dieser Folge, der dritten im Themenmonat Laufen. Ich feiere das wirklich sehr, dass du, dass ihr mit auf dem Weg seid und dass ihr mir so wohltuendes und motivierendes Lob in eure Nachrichten sendet. Das mag ich gern gerade mal sagen. Danke zum Beispiel an Sophia, an Ingo und an dich, Yannick, für eure Nachrichten über Instagram und Facebook. Mein sportlicher Gast in Folge 3 heute von Auf dem Weg geht Laufen, das ist Andreas Hüttner. Andi ist Sportwissenschaftler, Dozent, Personal Trainer und Laufcoach und er gibt seine Coachings übrigens in Köln und Umgebung. Hier für dich ein kurzer Überblick, was dich unter anderem auf der Strecke, also in dieser Folge, erwartet. Wir sprechen drüber, wie Andi vom aktiven Leichtathleten ziemlich früh selber zum Laufcoach geworden ist. In dem Zusammenhang erzählt er auch sehr begeistert und dankbar von seinem Mentor im Laufbereich und berichtet, was der ihm mit auf den Weg gegeben hat. Andi gibt, wie ich finde, sehr hilfreiche Tipps, Impulse für Laufanfänger, aber eben auch für Fortgeschrittene. Und wir machen zum ersten Mal in meinem Podcast eine kleine Stabi-Übung. Das hat sich schön strange angefühlt. Wir sprechen außerdem schon mal darüber, woran er bald mit mir arbeiten wird, damit ich meine Halbmarathonzeit aufs nächste Level bringen kann. Jetzt gibt's nur noch einen kurzen Trommelwirbel und dann sind wir schon mittendrin im Gespräch. Lieber Andi, große Freude, dich jetzt dabei zu haben hier im Podcast. Cool, mit dir übers Laufen zu sprechen.
Hallo mein Lieber, danke dir. Ich bin auch froh, dabei zu sein.
Das als persönliche Anekdote noch. Wir sind uns ja begegnet im Fitnessstudio, wo du für mich als Personal Trainer in Erscheinung getreten bist und dann habe ich da auch mitbekommen, hey, der Andi, der bietet auch Lauftraining, Laufkurse an. Es ist leider nie dazu gekommen, dass ich mal einen bei dir belegen konnte, aus zeitlichen Gründen. Jetzt haben wir hier im Podcast die Möglichkeit, das mal zu besprechen, ne, was bei dir so abgeht in den Laufkursen.
Das ist korrekt. Ja, es war ja immer wieder so, dass wir uns ausgetauscht haben übers Laufen. Wie gesagt, zu diesem Laufseminar, zu einem Laufkurs hat es leider nicht gepasst. Das hat sich zeitlich immer so ein bisschen überschnitten. Aber deshalb bin ich ja jetzt hier.
Sehr gut. Das Dranbleiben ist einfach wichtig, ne? Irgendwann kommt man dann doch zusammen.
Ja.
Du und das Laufen, wann seid ihr denn zusammengekommen? Steigen wir da mal ein, deine Laufkarriere. Wann ist die gestartet?
Also ich mit meinen 27 Jahren jetzt, also wenn ich jetzt sage 20 Jahre ungefähr ist es her, da hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Wie viele Jungs damals habe ich Fußball gespielt, bei den Bambinis gestartet, bei den kleinen Stoppelhopsern und schon damals war das Laufen für mich eigentlich immer so das Beste. Also ich habe viele Wege umsonst gemacht beim Fußball auf dem Platz, muss ich dazu sagen. Und es war einfach irgendwann auffällig, dass ich sehr, sehr lange und auch ein bisschen schneller laufen konnte als die anderen. Und so kam es sehr, sehr schnell zum Sprung vom Fußball in die Leichtathletik. Und das habe ich dann parallel vom Kindesalter an gemacht.
Welche Distanzen, welche Disziplinen hast du dann bei der Leichtathletik für dich ausprobiert?
Also begonnen hat alles so mit der Mitteldistanz, das heißt Mittelstrecke. Da sind wir im 3- und 5er-Kilometer-Rahmen. Bin dann ab dem jugendlichen Alter und frühen Erwachsenenalter immer mehr Richtung Kurzstrecke gewandert. Habe auch häufig in Trainings dann auch mal längere Strecken bin ich dann auch gelaufen, aber überwiegend war ich in der Mittelstrecke zu Hause, ja.
Okay, also der mit dem schnellen Antritt auch, ne?
Ja, also im Sprint war für die Leute, ja, man kann mich ja jetzt leider nicht sehen, aber ich bin halt verhältnismäßig schon sehr groß und bekanntlicherweise, wie man von einigen Athleten kennt, die Größeren sind nicht unbedingt die Antrittschnellsten, jedenfalls bei den Sprintern nicht. Die kommen aber dann so, bei 100 Meter kommen die so bei 30, 40 Metern auf. Ich war der, der dann etwas später aufkam, genau.
Das greife ich gerade mal auf. Also später bist du ja dann auch sogar national bei den deutschen Meisterschaften an den Start gegangen. Was hast du da für Wettkämpfe mitgemacht?
Angefangen hat das Ganze dann schon im Kindesalter, dass ich zu Wettkämpfen gefahren bin. Da hat mich das Ganze so ein bisschen gepackt. Also anfangs war ich wirklich also ein typischer Wettkampfathlet. Das hat mich immer gereizt, bis heute auch, dass ich Wettkämpfe laufen konnte, mich mit anderen messen konnte und mich selbst auch immer wieder leistungstechnisch verbessern durfte. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die Mittelstrecke aufgrund meines Körpers, der halt immer ein bisschen größer und schwerer wurde, einfach nicht mehr das Optimale ist. Bin es zwar immer noch gerne gelaufen und bin dann Richtung Kurzdistanz. Also bin ich dann wirklich auf die 400, 200 und 100 Meter. Und das waren auch die Distanzen, wo ich dann zum Glück mich auch hier nicht nur im Umfeld von Köln, NRW, sondern auch deutschlandweit vergleichen konnte. Teilweise auch in Europa unterwegs gewesen mit dem Laufen. Genau, und das sind dann so die Ziele gewesen, die ich dann versucht habe zu erreichen damals, ja.
Und du hast halt gesagt, also Wettkampf immer eine wichtige Motivation für dich beim Laufen. Dann macht es ja auch total Sinn, da weitere Ziele zu verfolgen. Dann finde ich bei dir ja total spannend und das ist ja auch mit der Grund, warum wir jetzt sprechen hier, basierend auf deiner Expertise, dass es dir irgendwann ja scheinbar nicht mehr gereicht hat, nur zu laufen, sondern dass du da auch eine Menge an Wissen irgendwie aufgesaugt hast und dann der Schritt nochmal weiter hin zum Coaching kam. Was war das für ein Zeitpunkt? Nimm uns da gerne mal mit rein.
Es gibt manche Situationen da, ich vergleiche das immer gerne mit dem Bowling oder auch beim Fußball damals, da wirfst du die Kugel beispielsweise beim Bowling und in dem Moment, wo die Kugel die Hand verlässt, da weißt du hundertprozentig, das wird ein Strike, das wird einer. Und das habe ich auch beim Fußball häufig gehabt. Ich habe der Ball verließ den Fuß und ich wusste ganz genau, der Ball geht rein. Und dieses Gefühl, ich vergleiche das immer mit dem Laufen, und zwar war, wie du es gerade gesagt hast, war es am Anfang immer mehr dieser Wettkampfreiz. Und irgendwann, vor allem bei den Strecken, die etwas länger waren, wenn ich länger unterwegs war, kam dieses Flow-Gefühl. Und ich nenne das immer Flow-Gefühl, weil es ist etwas, Flow-Gefühl ist das, wo alles andere so ein bisschen verschwindet. Man weiß einfach gerade, alles ist in Ordnung, alles ist genauso, wie es sein sollte. Und deshalb auch der Vergleich mit der Bowlingkugel und dem Schuss. Irgendwann bin ich auch im Laufen in einen Flow gekommen. Das heißt, die Anstrengung, die vielleicht bei vielen anfangs noch im Vordergrund ist, rückt in den Hintergrund und vielmehr der Spaß kommt nach vorne. Und das ist irgendwann so im Alter von, wird überschätzen, zwischen 17 und 19 passiert. Das war so die Phase, wo ich mich langsam Richtung Trainer orientiert habe, wo ich mit 16 und 17 meine ersten Trainerscheine gemacht habe, wo ich gemerkt habe, dass ich den Leuten einfach auch ein bisschen mehr erzählen möchte, ein bisschen mehr beibringen möchte. Und so kam es dann, dass ich mehr ins Coaching, mehr ins Trainerdasein gerutscht bin, genau.
Oft ist es ja im Leben so, also vielen Dank fürs da mit reinnehmen und diese bildhaften Beispiele, da bin ich ja großer Fan von, jetzt auch gerade wieder eine Menge Kino für die Ohren erzeugt mit dem Bowling, mit dem Fußball, mit dem Flow-Gefühl. Oft ist es ja so, dass wir im Umfeld jemanden haben, der uns besonders imponiert, ne? Sei es jetzt von der sportlichen Komponente oder vielleicht auch so im Coaching. Gibt es da jemanden bei dir, der so einen Vorbildcharakter oder Mentorencharakter hat?
Da gibt es einige, ja, da gibt es einige. Ich glaube auch, dass man kann überhaupt nur wenig wachsen, wenn man solche Leute nicht hat, die einem so ein bisschen den Weg zeigen. Und das war damals in meiner Zeit ganz klar mein Trainer bei der Leichtathletik. Und das war ein nicht sonderlich großer Verein, aber ein sehr, sehr starker Verein. Also der war auf jeden Fall auch regional bekannt. Wir waren viel auf Wettkämpfen unterwegs. Und manchmal ist es vielleicht so, dass man damals nicht wirklich wahrhaben kann oder vielleicht nicht das Bewusstsein hat, dass man die Dankbarkeit verspürt, was jemand einem auch mit auf den Weg gibt. Und er hat wirklich nicht nur das Training in den Fokus gesetzt, sondern er hat also auch die jeden einzelnen Sportler, jedes einzelne Kind und Jugendlichen da auch wirklich mitgezogen und hat da auch eine Entwicklung durchgemacht. Gerade wenn man im Wettkampfbereich unterwegs ist, hat das ja auch extrem viel mit Persönlichkeit zu tun. Und da hat er uns wirklich sehr, sehr stark geschult und sehr, sehr viel beigebracht. Und Ja, ich war zum Glück, kann ich jetzt im Nachhinein, immer einer derjenigen, der genervt hat, habe ich immer behauptet, oder er, glaube ich, auch. Ich habe immer gefragt, warum machen wir das? Warum machen wir dies? Warum machen wir diese Sprünge? Und aufgrund von den Erklärungen damals konnte ich mir natürlich die Basis, die Grundlage des Wissens auch mit aufbauen. Da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. Hatte auch damals bei meinen Vorträgen in meiner Heimat ihn immer bei den Zeitungsartikeln zum Beispiel vermerkt, immer wieder gesagt, dass ich bei ihm angefangen habe beispielsweise.
Wer ist er, um das jetzt gerade hier im Podcast nochmal zu platzieren?
Das ist der liebe Mike. Mike Düsken heißt er. Ja. Also mit Abstand der beste Trainer, den ich kennengelernt habe. Der kompletteste Trainer auf jeden Fall, den ich kennengelernt habe. Also selbst im Profibereich, wo ich viele Leute jetzt kennenlernen durfte, in den letzten Jahren alleine, in vielen Vereinen auch, aus vielen großen Vereinen, muss ich klar sagen, also das kompletteste Paket hat mir Mike damals auf jeden Fall geschnürt, definitiv.
Ja, das ist ein schönes Komplimentpaket, was du für ihn auch gerade hier schnürst, um das aufzugreifen. Und welcher Verein ist das gewesen, von dem du gerade berichtet hast?
Das ist der Verein LG Armen-Linnich. Linnich, das ist der Ort, wo ich herstamme, beziehungsweise aus einem kleinen Örtchen namens Tetz. Das wird den meisten Leuten nicht sagen. Das wird auch nie irgendwie zum Tragen kommen bei den meisten Leuten. Linnich, Tetz, das ist in der Nähe von Aachen. Also wenn man von Aachen und Köln ungefähr die Hälfte der Strecke bemisst, dann befindet sich da der Ort Linnich. Und da war der Verein, also keine sonderlich große Stadt auch, aber auf jeden Fall viel und aktiv unterwegs in der Leichtathletik gewesen.
Ich gucke mir gerade nochmal dieses Paket an, dieses komplette Paket von Mike, jetzt auch nochmal so sinnbildlich. Was aus dem Paket wendest du auch heute besonders gerne bei deinen Coachings an?
Also ich finde, besonders wichtig und besonders effektiv ist alles, was visuell am Modell gemacht wird. Das heißt, ich versuche den Leuten möglichst bildlich darzustellen, wie bestimmte Prozesse im Körper funktionieren, möglichst anschaulich auch zu erklären. Das ist nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für erwachsene Leute sehr, sehr wichtig, um Zusammenhänge einfach besser feststellen zu können. Gerade bei der Lauftechnik ist es häufig sehr, sehr komplex und für viele Leute durchs einfache Erklären oder durchs lockere Nachmachen nicht unbedingt getan. Deshalb versuche ich da ganz, ganz nah und visuell mit den Leuten zu arbeiten. Das hat er mir damals halt gut vorgelebt und dadurch konnte ich halt erst ein bestimmtes Verständnis vom Laufen entwickeln. Und ohne ihn wäre das wahrscheinlich nicht so weit gekommen.
Ja, imponiert mir sehr. Also auch wie du ihn abfeierst, finde ich schön, das hier im Podcast zu platzieren. Das ist ja auch wichtig, sowas nochmal, ne? Sich bewusst zu machen. Du hast von der Dankbarkeit gesprochen und Dinge, die dir damals vielleicht gar nicht so bewusst gewesen sind, die aber jetzt sehr präsent für dich auch im Trainingsalltag dann sind.
Ja, absolut, absolut. Das werden vielleicht auch einige Leute, ich verfolge dich ja auch schon eine ganze Weile, also ich denke in jeder Branche, egal ob es in der Musikbranche, in der Sportbranche ist, also es gibt viele Sachen, die man vielleicht als Jugendlicher oder Kind anfängt. Und als Jugendlicher und Kind machst du Sachen einfach, weil du sie magst. Du weißt aber noch nicht genau, wie lange, oder vielleicht fängst du im jugendlichen Alter irgendwie an zu zweifeln und denkst dir, also so wirklich Spaß machen tut mir das ganze Training nicht oder das ganze Klavier üben und dann lernst du Klassik. Klassik vergleiche ich wie das Koordinations- und Techniktraining fürs Laufen. So, und das Klassikspielen macht den meisten Kindern keinen Spaß, genauso wie das Lauftechniktraining den meisten Kindern keinen Spaß macht. Die wollen lieber Speer werfen oder Kugelstoßen oder Weitsprung machen. So, aber dann, wenn du dann 10 Jahre weiter bist und durchgezogen hast, dann ist der Zeitpunkt, wo du dir denkst, zum Glück habe ich damals nicht die Flinte ins Korn geworfen. Zum Glück habe ich damals weitergemacht. Und dann bist du dankbar, weil dann weißt du, wofür du es getan hast.
Ich greife das direkt mal auf, dieses Stichwort mit der Lauftechnik, mit dem Lauftechniktraining. Wenn ich jetzt von mir selber spreche, ich habe genau diesen Spaß am Laufen für mich entdeckt, auch nachdem ich mit Fußball aufgehört habe. Da war es auch eher so, wenn ich gerade als Torwart dann mal meine Runden drehen musste, dann war das ja wirklich auf dem Platz so das Gefühl, ey, fuck, warum jetzt, ne? Man hatte vielleicht irgendein Spiel verloren, ne? Ein Elfmeterspiel oder so und dann ging es auf die Runde. Dass ich das jetzt wirklich freiwillig mache und mit ganz großer Leidenschaft, hätte ich da auch nicht gedacht. Was bei mir aber bisher noch keine so große Rolle spielt, auch deswegen sprechen wir ja jetzt, ist das Lauftechnik-Training. Jemand, der zu dir zum Training kommt und dann mal so eine Lauftechnik-Einheit genießen darf, auch da gerne wieder mit Bildern jetzt arbeitend. Was sind da zum Beispiel Techniken, was sind da Übungen, die du dann auch zum Start mit deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern machst?
Das Erste, was ich mache, ich schaue mir, also die Gruppen, muss ich erstmal dazu sagen, die Gruppen versuche ich nicht zu groß zu wählen, sodass jede Person also wirklich auch individuell beraten werden kann. Das heißt, ich schaue da, dass ich meistens eine Gruppenzahl von 8 nicht überschreite, sodass ich jeder Person einzeln sagen kann, was sie verbessern kann, wodurch sie wahrscheinlich ökonomischer laufen kann, nicht so viel Kraft verbraucht, ausdauernder laufen kann. Es gibt ganz, ganz viele kleine Sachen, worauf zu achten sind. Um da noch nicht zu stark in die Tiefe zu gehen, es ist bei einigen Leuten so, dass ich mir erstmal den ganzen Körper anschaue. Heißt, allein Körpergewicht in Bezug auf Schrittlänge, Schrittlänge in Bezug auf Körpergröße, Fußgelenkstabilität, das sind alles so ein paar Testverfahren, die man einfach machen kann, um den Personen dann vorzuhalten, okay, wo gibt es hier vielleicht Disbalancen? Disbalancen, das nennen wir immer diese Ungleichheiten im Körper. Es gibt zum Beispiel, als Beispiel, wenn wir schwere Läufe haben und diese schweren Läufer machen zu große Schritte, ne, anatomisch gesehen und biomechanisch gesehen, gibt es dann bei den großen Schritten einen sehr, sehr großen Aufprall, wenn sehr, sehr viel Masse über große Schritte bewegt wird. Das heißt, da schauen wir auch, dass die Schritte aber auch nicht zu klein sind, dann dass wir die richtige Länge hinbekommen. Und da gibt es viele Messmethoden. Das sind Sachen, die ich mit den Leuten durchführe. Das sind zum Beispiel so Sachen, mit denen ich starte. Und wie ihr wahrscheinlich gerade merken könnt, da kann man noch eine ganze Menge tiefe Punkte einwirken lassen. Also es gibt einiges da zu besprechen noch.
Ja, aber ich finde gerade da jetzt mal so an der Oberfläche schon mal etwas zu kratzen, das hilft auf jeden Fall und merke auch bei mir und kann mir das jetzt auch bei der Hörerin, bei dem Hörer vorstellen, dass allein das auch schon mal für so Aha-Effekte sorgt, ne, zu überlegen, was habe ich eigentlich für eine Schrittlänge und ist das die passende für meinen Körper? Das haben viele wahrscheinlich überhaupt nicht auf dem Schirm bisher und das ist ja dann auch so ein Kontrapunkt zu, man sagt, Laufen ist ja so einfach, du holst den Schuh, gehst raus, ne, und läufst los. Ja, so kann es anfangen, aber es gibt eben doch auch noch den komplexen Aspekt und da ist ja die positive Nachricht, da kann man eben rangehen und dran arbeiten, wenn ich dir jetzt auch richtig zuhöre.
Genau, und da kann man auch immer dran arbeiten. Das wird wirklich von Einsteiger bis zum Profi überall gemacht und überall gibt es wirklich signifikante Ergebnisse, die dann zu verzeichnen sind. Also ich kann da immer nur, also ich bin niemand, der jetzt hier mit Ergebnissen jetzt irgendwie prahlen möchte, aber ich sage immer, wenn jemand zu meinem Laufseminar kommt, dann sind da meistens Leute dabei, die sowieso schon mehrmals bei mir waren. Und dann kann ich jeden einfach nur raten, unterhaltet euch mal mit den Leuten und fragt doch mal, wie sah das denn aus, als du hier mal das erste Mal mitgemacht hast? Und ich ziehe mir den Schuh gar nicht an, also die Leute sind natürlich selbst fleißig und wollen es dann, aber man sieht schon ganz deutlich, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, das Ganze zu verbessern. Also alleine jetzt, wenn ich Leute habe, die zu Beginn gesagt haben, ne, also Laufen, damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Leute, die laufen gehen, ja, und jetzt ist die junge Dame 3 bis 4 Mal in der Woche unterwegs, läuft einen schönen Zehner im flottem Tempo und hat Spaß ohne Ende dabei. Und und motiviert jetzt zusätzlich die Familienmitglieder. So, also es schlägt Wellen sozusagen.
Den Eindruck teile ich auch komplett mit dir, ne? Wenn man mal Leute beobachtet, die es einmal für sich entdeckt haben, dann sind die ja die besten Laufbotschafter und können gar nicht aufhören, das Positive dann rauszuteilen, sei es jetzt über die Social-Media-Kanäle oder auch im persönlichen Umfeld, wie du gerade sagst. Cool. Ich greife mal das Thema Laufanfänger gerade sehr gerne auf. Aus deiner Erfahrung, aus deiner Beobachtung. Lass uns da ruhig mal so eine, ich will jetzt nicht sagen eine Rangliste aufstellen, aber mal so einen Überblick machen. 3 Hauptfehler, die du da ausmachst, die es gilt zu vermeiden, um eben den Spaß am Laufen wirklich entdecken zu können. Nimm uns da doch gerne mal mit rein.
Ja, 3 Fehler. Auf 3 Fehler zu beschränken, da gibt es natürlich einige, um die 3 Hauptfehler jetzt mal herauszukristallisieren. Also ein Punkt ist auf jeden Fall, dass viele Leute anfangen, mit dem Gedanken, ich möchte Marathon laufen, ich möchte lange Strecken laufen. Hier auch gerne wieder ein Vergleich. Also ich glaube, jeder von uns kennt von sich einige Stärken und einige Schwächen. Und jemand, der körperlich vielleicht nicht besonders stark ist, der würde auch keine körperlich extrem intensive Arbeit nachgehen wollen. Jemand, der körperlich etwas stärker ist, würde wahrscheinlich, oder körperlich etwas stärker ist und andere Sachen eher schlechter ausgeprägt haben, würde sich auch eher auf seine Stärken fokussieren. So gibt es aber sehr viele Leute, egal zu welchem Körpertyp sie gehören, die sagen, ich möchte auf jeden Fall Marathon laufen. Das heißt nicht, dass Marathonlaufen schlecht ist. Das heißt aber, dass man erst überlegen sollte, welche Strecke passt zu einem. Ich nenne das immer ganz, ganz liebevoll, finde deine Strecke. Das sage ich den meisten Leuten von Anfang an. Und finde deine Strecke, da hatte ich damals sogar einige Laufkurse, die so hießen, war für Laufanfänger, die wissen wollten, was soll ich denn jetzt überhaupt, wie soll ich denn anfangen? Vielleicht haben einige von euch, die jetzt zuhören, auch gemerkt, so 5 Kilometer, boah, das ist super, das passt perfekt. Vielleicht ist das bei manchen bei 10 Kilometern so. Und manche von euch haben bei 10, 12 Kilometer so eine Art Barriere, wo sie merken, boah, ab 10, 12 Kilometer wird es absolut scheußlich für mich. Richtig, richtig anstrengend. Und genau das kann ein Zeichen dafür sein, dass auch nach langer Trainingsphase diese Barrieren nicht überschritten werden, dass es sich einmal da ungefähr auspendelt, dass das vielleicht auch das Maximum der Strecke sein kann. Und sehr schwer für mich ist immer nachzuvollziehen, zu sagen, desto mehr Strecke, desto besser. Natürlich gibt es Leute, die Ultramarathon laufen und so weiter, aber die haben ganz andere Voraussetzungen auch meistens dafür. Vor allen Dingen, wenn es weiterhin gesund bleiben soll. Also, um nochmal festzuhalten, Punkt 1 ist, finde deine Strecke. Punkt 2 ist, alles, was mit unseren Füßen zu tun hat. Das heißt, Schuhwerk und Fußgelenkstabilität. Viele Leute starten, und ich rede mit vielen Leuten, die sagen, ich gehe jetzt mal raus, zack, ziehe ich mir irgendwelche Schuhe an und dann wird mal losgelaufen. So. Das Problem, das häufig danach kommt, weil ich sehe ja die Leute, ich habe damals mit einem Orthopäden zusammengearbeitet und der hat mir genau solche Fälle immer wieder geschildert. Die Leute gehen laufen, laufen dann direkt von 0 auf, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7 Kilometer und bekommen dann erstmal Probleme mit Waden, Schienbeinmuskulatur, vielleicht auch Fersen, Fußgelenkprobleme und irgendwann merken sie dann vielleicht, dass das sogar weiter nach oben ausströmt. Das heißt Hüftprobleme und so weiter, ja, die ganze Kette. Und demzufolge ist es ganz, ganz wichtig, dass da auch erstmal geschaut wird, wie gut ist die Fußgelenkstabilität und habe ich das richtige Schuhwerk. Auch da gibt es Experten zu, auch da gibt es einige Leute, die einen sehr, sehr gut beraten können. Also um es nochmal eben aufzufassen, Nummer 1 ist, finde deine Strecke. Nummer 2 ist das richtige Schuhwerk, kümmere dich um deine Füße. Nummer drei, da bleiben wir mal so ein bisschen mehr nicht nur am Fuß, sondern an der Muskulatur. Punkt 3 ist nämlich der ganze Körper. Der ganze Körper sollte trainiert werden. Viele, mit denen ich spreche, die wenig laufen, und da werden wahrscheinlich diejenigen von euch jetzt direkt zustimmen, das Laufen ist nicht nur Arbeit für die Füße und für die Beine. Spätestens dann, wenn ihr das erste Mal Schulter- oder Rückenschmerzen oder leichtes Ziehen habt, nach einem langen Lauf oder intensiven Lauf werdet ihr das bestätigen. Also es ist ein Ganzkörpertraining. Aus dem Grund sollte man auch den ganzen Körper darauf vorbereiten. Ne? Ob man das zu Hause macht mit Zusatzgeräten, ob man das im Fitnessstudio macht oder ähnliches, das sind alles Sachen, die man da nutzen kann oder nutzen sollte. Es gibt wirklich einige Übungen, die ich absolut jedem empfehlen kann. Ja, also da gibt es einige Sachen, die wir auch im Laufseminar regelmäßig machen, die alle Läufer von Hobbyathlet bis zum Profiathlet regelmäßig machen. Und das ist also nicht zu vergessen. Also, um es nochmal kurz zu schildern, wir haben einmal finde deine Strecke, einmal die Füße stärken, beziehungsweise auf Fuß, auf das richtige Schuhwerk achten. Und Nummer 3, trainiere deinen Körper ergänzend zum Laufen.
Und du als Hörerin, als Hörer, du bekommst gerade mit diesen Andi, diesen Laufexperten, den kann man auch einfach laufen lassen hier im Podcast. Ich bin da ja großer Fan von und gucke natürlich auch oder höre, gucke jetzt gerade hier während unseres Zoom-Calls in dein Gesicht, in das Strahlende und folge dir und höre auch deinen Worten zu, weil das natürlich auch meine Profession ist, auf die Rhetorik zu achten. Bin ich großer Fan. Danke für diese Auflistung und fürs nochmal Zusammenfassen. Da merkt man auch deine Expertise als Vortragender, als Dozent. Und das sind natürlich alles Fähigkeiten, die du dann auch ins Coaching mit reinnehmen kannst. Gerade bei dem letzten Punkt, da fallen ja dann auch so Stichworte wie Stabi, Mobilität, ne? Das sind ja dann alles Komponenten. Und mir ging gerade was durch den Kopf und da ich die Gelegenheit habe, dich nochmal drauf anzusprechen, nutze ich auch diese Gelegenheit. Wenn jetzt die Hörerinnen der Hörer gerade unterwegs sind oder irgendwo stehen, hast du schon mal gerade so eine erste zum Beispiel Stabi-Übung, die man quasi beim Warten irgendwo machen kann, um seinen Körper auch fürs Laufen vorzubereiten?
Ja, also alle, die jetzt gerade irgendwo stehen, hier in Köln oder irgendwo anders in der Stadt, an der Ampel.
Ich stelle mich jetzt gerade auch mal hin.
Genau. Die nehmen mal einfach ein Bein und einfach mal alles ausblenden. Einfach alles ausblenden, was um einen herum passiert. Einfach mal ein Bein hoch. Ja, das heißt, ein Bein stand und versuchen mal für 5 bis 10 Sekunden dabei die Augen zu schließen.
Dann sehe ich dich ja nicht mehr.
Und dann achtet mal bitte darauf.
Okay, ich mach das mal.
Dann achtet mal bitte darauf, was mit, dann passiert. Ja. Ich zähle mit, jawohl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10.
Wow, okay, ich konnte mich noch halten, aber am Ende wurde es knapp.
Ja, wenn man jetzt mal überlegt, was hast du gemerkt? Welche Struktur hast du gemerkt?
Also ich habe erstmal gemerkt, dass es instabiler wird und dass ich so anfange zu wanken, obwohl ich ja, wenn ich jetzt gerade mit dir spreche und die Augen aufhabe, mich gut halten kann. Ne? Und es war auf einmal nochmal ein anderer Druck, so auf dem Sprunggelenk, auf der unteren Körperregion, also auf dem Bein, obwohl sich das Gewicht ja eigentlich nicht verändert hat.
Genau, genau. Also gerade alles, was Einbeinstand angeht, einbeinige Kniebeugen, einbeiniges Kreuzheben, das sind alles Übungen, wo wir mit dem Oberkörper auf- und abarbeiten beispielsweise oder einfach nur stehen, stabilisieren den Fuß ungemein. Wenn wir uns mal einfach die Laufbewegung anschauen, dann wissen wir auch, wir sind nicht hüpfend, also wir betätigen nicht beide Füße und beide gleichzeitig, sondern wir haben immer wieder links, rechts, links, rechts, links, rechts, das heißt im Wechsel und dementsprechend auch natürlich immer einzeln. Deshalb macht es auch häufig Sinn, beide Seiten einzeln zu trainieren. Also ein Einbeinstand, da können viele von euch jetzt auch mal den Test machen. Also die meisten Leute, wenn ich so einen Kurs von 30 Leuten habe oder manchmal ein bisschen mehr, nehmen wir mal die 50 Leute, wenn ich eine Vorlesung halte und 50 Leute vor mir habe und wir dann diesen Test machen, für 50 Sekunden die Augen zu und im Einbeinstand bleiben, schaffen es im Schnitt 5 bis 7 Leute, nicht mehr. Ja, mit geschlossenen Augen, ehrlich stehend, mit beiden Beinen 15 Sekunden in Augen zu. Wenn ihr das schafft, mehr als 7 Sekunden zu halten, ohne stark zu wanken, seid ihr wirklich gut. Andere Übungen sind beispielsweise im Einbeinstand auch auf- und abgehen. Das heißt, immer wieder mit den Händen Richtung Boden und einmal die Streckung hoch, während ein Bein steht. Das sind so kleine Sachen, die man zwischendurch auch zu Hause machen kann oder einfach nach einem Lauf, vor dem Lauf. Genau, also alles, was Einbeinstand angeht, Stabi angeht, sehr, sehr wichtig.
Hey, coole Premiere, das erste Mal hier im Podcast eine Übung durchgeführt. War jetzt auch gerade völlig spontan und du steigst natürlich mit deiner Expertise drauf ein. Finde ich hervorragend. Danke fürs damit reinnehmen.
Sehr, sehr gerne. Ich wollte dich auch gerne ein bisschen wackeln sehen.
Ja. Okay, das muss ich mir gerade nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ja? Andi möchte mich hier in meinem Podcast ein bisschen wackeln sehen, ja. Du hast mich ein bisschen wackeln sehen, wobei ich auch wirklich sagen kann, dass ich das jetzt für mich schon mehr und mehr in meinen Alltag integriert habe, auch in der Vorbereitung auf den Halbmarathon in Barcelona, weil ich ja auch da das Ziel halt hatte, mich deutlich zu verbessern und eben überlegt habe, welche Schrauben kann ich da, an welchen Schrauben kann ich noch drehen, ne? Neben natürlich auf die Strecke gehen. Ich habe auf dem Laufband viele Intervalle gemacht, um mich ans Tempo zu gewöhnen. Das war für mich auch ein ganz spannender Aspekt. Intervalle draußen habe ich bisher noch so gut wie gar nicht gemacht. Kommen wir gleich aber noch zu, wenn ich auch deine Expertise nochmal für mich nutzen darf. Gehen wir gerade gerne mal nachdem du jetzt diese Herausforderung schon hervorragend gemeistert hast, mit dieser spontanen Anfrage, mit uns eine Übung zu machen. Wir gehen mal rein in das Format, im Format hier im Podcast, was ich auch sehr gerne mit dir mache. Und zwar ist das jetzt entweder oder in der ADWGL Edition, also in der Auf dem Weg geht Laufen Edition mit Andi. Ja, dieses Format hat eine Historie und an der Stelle auch wieder einen ganz lieben Gruß an Tim Krause, Gast in Folge 14 und auch in weiteren Folgen. In Auf dem Weg live war er schon mit dabei und er hat ein Wohnzimmerkonzert bei mir gespielt. Und er hat dieses Format mitgebracht, um mich noch etwas besser kennenzulernen. Das hat mir gut gefallen und deswegen mache ich das jetzt ziemlich regelmäßig auch mit meinen Gästen hier.
Ja, sehr gerne.
Es geht los mit Laufen am Morgen oder am Abend?
Laufen am Morgen. Auch dazu noch? Warum?
Ja? Ja, genau, das ergibt sich dann immer noch, dass wir uns nochmal austauschen. Also genau, sag erstmal warum.
Also ich muss ehrlich sagen, ich laufe häufiger abends, aber laufe lieber morgens. Das liegt daran, dass ich ein Langschläfer bin, ganz einfach. Aber morgens ist es dann wirklich so, dass ich mich besser fühle, vor allem für den Start in den Tag einfach. Man fühlt sich komplett, man fühlt, morgens ist auch nochmal eine ganz andere Stimmung als abends, finde ich. Die Energie ist eine andere. Dementsprechend würde ich mich auf jeden Fall für morgens entscheiden. Abends hat allerdings natürlich auch was ganz Besonderes. Ich laufe, wenn, gerne in der Dämmerung oder so im Morgentau. Also dann wirklich sehr, sehr früh morgens oder abends in der Dämmerung. Mag ich sehr, sehr gerne. Wie sieht es bei dir denn aus? Was war deine Antwort?
Wenn du mich jetzt so fragst hier und auch das Format mal kurz umdrehst, was völlig legitim ist, meine favorisierte Zeit definitiv morgens. Also es kommt ganz selten vor, dass ich am Abend laufe, wenn ich es gar nicht geschafft habe den Tag über und es sich bei mir noch so aufdrängt, dass ich mich noch bewegen möchte. Aber ich fühle das total mit. Ganz anderes Energielevel. Es hat schon dieses von, ey, ich kann hier schon mal die Checkbox machen und habe eine erste Herausforderung schon gemeistert und gehe dann fresh in den Tag. Ich mag auch das... Ja. Also mit einem Kaffee starten, dann auf die Laufstrecke in den Wald rein, danach die Dusche und dann die weiteren Aufgaben angehen.
Alle wissen wahrscheinlich, wie lecker das Frühstück auch schmeckt oder die erste Mahlzeit, nachdem man laufen war, oder? Also ich würde mal sagen, ein Frühstück nach dem Laufen schmeckt ungefähr dreimal so gut wie ohne zu laufen.
Und damit antizipierst du schon sehr gut, da komme ich nämlich auch gleich noch zu. Jetzt erstmal der nächste Punkt, um wieder hier das Ruder rumzureißen. Laufen mit oder ohne Musik?
Mit Musik, aber auch hier muss ich sagen, ich laufe meistens ohne Musik, weil ich mein Handy nicht mitschleppen möchte und ich verzichte auf alles, was irgendwie am Körper ist und will mir das Handy auch nirgendwo hinstecken oder hinpacken. Deshalb laufe ich dann doch meistens ohne Musik. Es ist manchmal aber auch sehr, sehr schön, einfach je nachdem, wo man ist. Im Wald zum Beispiel, wenn man dann auch einfach von der Natur was mitbekommt, das ist auch ganz gut, wenn man manchmal ohne Musik unterwegs ist. Bevorzugen würde ich allerdings mit Musik.
Was gibst du dann gerne auf die Ohren? Welchen Soundtrack, wenn du mit Musik unterwegs bist, logischerweise?
Ja, das ist gut, dass du fragst auch. Dann, das passt zur Frage davor. Morgens würde ich vielleicht ein bisschen überraschen. In der Tat Klassik. Scarlatti, Vivaldi, ganz viele klassische Klänge. Vier Jahreszeiten ist der Klassiker bei mir häufig. Der Sommer. Das liegt meiner Klavierkarriere wahrscheinlich ein bisschen zugrunde. Und ansonsten über den Tag oder am Abend ist es meistens Hip-Hop, R&B, manchmal ein bisschen Reggae, sowas in der Richtung.
Sagt Andreas Hüttner, der Mann, der gerade im schicken gestreiften Hemd hier mit mir im Zoom-Call sitzt. Wie es sich auch aktuell gehört vor so einem Bücherregal, ne?
Ja, aber irgendwo muss ich ja die ganzen Laufbücher hier hinpacken.
Ja, perfekt. Ja, das ist echt gut. Du merkst auch gerade, ne, so eine Folge, die entwickelt sich immer, gerade wenn es so Freestyle ist. Sehr, sehr schön. Macht Spaß mit dir. Mach dich mal bitte bereit für den nächsten Punkt. Da kommen wir jetzt zum Schuhwerk übrigens. Ne? Hast du ja eben schon mal reingebracht, dass das natürlich wichtig ist.
Ja.
Dein Laufschuh mit oder ohne Stütze?
Ohne Stütze.
Kannst du gerne noch ausführen?
Einfach, also damals auch ein paar Mal ausprobiert, unheimlich vieles an Schuhwerk einfach ausprobiert. Aber es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an den Strecken, die man so läuft. Ich bin ja auch aktuell eher unter 10 Kilometer unterwegs, wenn ich meine Läufe mache. Und deshalb ist es dann auch noch ein bisschen unterschiedlich. Ich bin auch immer ein Freund davon, obwohl ich relativ schwer bin, eher auf viel Stabilität auch bei den Schuhen zu verzichten, um das meiste natural rauszuholen. Also ich bin eher jemand, der sehr, sehr viel für die ganze Struktur unterhalb des Knies oder auch das Knie macht, um möglichst wenig Dämpfung nur vom Schuh zu erfahren. Du kannst mir folgen, glaube ich. Ne? Also es ist einfach, dass ich versuche, meine Fußgelenke so stark zu halten, dass auch die Dämpfung beispielsweise eines Schuhs bei mir nicht zu stark sein müsste.
Was ja auch schon eine hervorragende Vorbeugung ist, ne? Also Prophylaxe gegenüber Verletzungen.
Genau deswegen, ja. Also ich versuche da vielen Leuten auch einfach so ein bisschen näher zu bringen, dass die auch im Alltag versuchen, also niemand soll jetzt ich würde jetzt niemandem sagen, trag Barfußschuhe oder trag gar kein Profil oder ähnliches, aber auf dieses ganz dicke Profil beispielsweise zu verzichten. Ja, wenn man damit nämlich regelmäßig rumläuft, und da gibt es ja einige Studien mittlerweile dazu und auch einige Leute, die ich persönlich kenne, die da echt irgendwann Probleme bekommen haben, weil wenn du den Schuh die ganze Zeit schön verpackst, wie in einem weichen Kissen, dann ist es logisch, dass irgendwann der Körper denkt, wenn der Schuh doch so schön stabilisiert, dann muss ich das nicht mehr machen. Genau.
Ja, auch wieder sehr passendes Bild. Da ich ja hier bisher noch keinen Werbepartner habe, darfst du auch von deiner Seite gerne deine favorisierte Laufschuhmarke ins Spiel bringen. Was läufst du aktuell für einen Schuh?
Essex. Ich laufe Essex aktuell, ja. Habe aber auch, wie gesagt, schon wirklich vieles, vieles durch. Habe mich aber jetzt die letzten 3-4 Male bei den Essex eingeschossen.
Ich hatte immer so die Herausforderung, ich bin großer Adidas-Fan, gerade auch durch meine Fußballhistorie, ne, da war ich immer mit Adidas in Kontakt und erinnere mich noch dran, dass ich immer, wenn ich dann zum Laufschuhkauf los bin, ich habe immer erstmal nach Adidas Ausschau gehalten, habe aber festgestellt, dass die Passform für mich einfach nicht funktioniert. Also viele Modelle waren dann einfach zu weit für mich, ne? Und was ja auch, du hast ja die Experten da schon reingebracht, Laufschuhläden, wo man dann auch die entsprechenden Analysen bekommt, aufs Laufband geht, finde ich auch einen extrem wichtigen Aspekt, da eben nicht auf Optik oder auf eine prinzipiell favorisierte Marke zu gehen, sondern ganz individuell hinzuschauen und natürlich auch die Bedürfnisse zu erwähnen, wofür man den Schuh haben möchte. Das habe ich dann
absolut
in Köln auch getan bei Bunat. Da auch mal ein Gruß raus an das Team. Da hat mich die Silvia hervorragend beraten im Vorfeld vom Halbmarathon in Barcelona. Ich habe ihr gesagt, ich möchte schon schnell laufen. Ich möchte unter 1,30. Und dann hat sie mir von Saucony den Type A empfohlen, der ja wirklich ziemlich minimal ist, also wo du die Straße direkt spürst. Und der Vorteil ist aber eben auch, du hast keinen großen Verlust, ne? Weil eine starke Dämpfung heißt ja auch immer, du sackst erstmal so ein bisschen ein, du bist nicht im direkten Kontakt mit der Straße, habe ich dann nochmal darüber gelernt. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass ich dachte, ich hätte mein Mail-Postfach zugemacht. Jetzt mache ich gerade nochmal zu. kam da gerade was von Brain Effect in den Posteingang rein, also so das Thema Supplements. Ach ja. Passt alles gut zusammen.
über den Laden habe ich übrigens schon einiges Positives gehört jetzt. Also das, du bist jetzt, glaube ich, der vierte. Unter anderem auch einige Klienten von mir, die mir auch sehr positive Rückmeldungen gegeben haben. Also die da gut beraten worden sind. Also an die Kölner oder auch Köln-Umgebung. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr stark.
Ja, und ich kann da auch nochmal andere Bunat-Läden mit reinnehmen. Gibt es ja auch in anderen Städten, ne? Also das Team in Essen ist hervorragend. Da habe ich auch schon mal einen Laufschuhtest mitgemacht. War da mit Run with the Flow sogar mal unterwegs. Flo Neuschwan. Genau. Jetzt. Hä? Warum ist mir jetzt der komplette Name nicht eingefallen? Hast du ihn gerade drauf? Guck mal, das ist jetzt. Müsste ich sonst nochmal nachreichen. Bleib mal dran. Das kann doch nicht sein, dass ich bin mit ihm zusammen schon gelaufen. Aber daran merkt ihr quasi live on tape hier. Das war ein Laufschuhtest, genau, mit, das gibt's ja nicht. Hey, kurios. Also, Gruß geht auf jeden Fall raus an den Flo. Kennst du ihn auch, den Ultraläufer?
Ja, an den Florian. Nee, ich glaube nicht. Aber mit den Namen habe ich es auch wirklich nicht so gut, muss ich sagen. Also viele Gesichter sagen mir was, oft gibt es auch Events, wo wir uns begegnen, wo ich auch die Vornamen wieder gut hinbekomme, aber dann, wenn man im Nachhinein darüber spricht, ist es ganz häufig weg, leider.
Flo Neuschwan da natürlich.
Okay, ja. Okay, ja, da sagt mir nichts.
Jetzt haben wir ihn hier nochmal mit reingebracht. Also etwas Fame für diesen guten Läufer. Genau, da war ich bei Bunat in Essen, Bunat Dortmund gibt's auch noch. Also dann haben wir die einmal jetzt die Runde gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Es kommt noch ein Punkt hier bei diesem Format im Format zum Abschluss.
Ja, schieß los.
Und das ist eben schon mal so ein bisschen angeklungen bei dir. Nüchtern laufen oder eben nicht?
Ich bin ein Freund von auf nüchternen Magen laufen, in der Tat, weil es sehr häufig so ist, dass es, wie gesagt, dass morgens beziehungsweise vormittags bei mir, dass da die Läufe stattfinden. Und da ich sowieso jemand bin, der oft im intermittierenden Fasten unterwegs ist, ist es bei mir oft auf nüchternen Magen, ja. Dementsprechend passt das ganz gut. Aber ja, wie gesagt, eben schon erwähnt, wenn ich dann mal etwas länger, vor allen Dingen am Wochenende, liegen bleiben sollte oder doch lieber dann erstmal frühstücke, dann kann es auch dann später am Tag dann sein. Da habe ich dann natürlich dann auch was gegessen. Mhm.
Ja, da sind wir schon bei der besonderen Ernährungsform des intermittierenden Fastens. Welches Zeitfenster hast du, in dem du nichts isst? So in der Regel?
Das variiert. Ich habe es damals anpassen lassen. Ich mache das jetzt schon seit etwa 3 Jahren. Und es ist halt immer so ein On-Off-Ding. Ich habe meine Erfahrungen damit gemacht und vergleiche auch immer mit anderen Klienten. Es ist von Person zu Person unterschiedlich. Also ich fahre da 3-mal die Woche ganz gut mit, wo ich 16:8 faste. Habe aber immer wieder auch in einem Monat mal 2 Tage mit drin, wo ich auch mal 20 Stunden mit dabei habe. Achte aber dann auch, das ist immer angepasst an die Trainingsrhythmen, immer angepasst an das Aktivitätslevel, wie viel ich unterrichten muss, wie viel ich arbeite oder wie viel ich trainiere. Dementsprechend passe ich das immer so ein bisschen an.
Okay, also auch diesen Aspekt lernen wir von dir kennen hier in dieser dritten Folge von Auf dem Weg geht Laufen, die dritte Runde, kann man ja auch sagen, ne, um im Läuferjargon zu sprechen. Jetzt hast du als Hörerin, als Hörer schon meinen Laufbuddy, den Kai, kennengelernt in Folge 1. In Folge 2 den sehr schnellen Läufer, den wunderbaren Steven Orlowski, der in, kann ich dir auch gerade noch sagen, Andi, der in Barcelona seine Bestzeit über die Halbmarathondistanz aufgestellt hat. In 64 Minuten 50 ist er über die Strecke gegangen. Das ist richtig flott. Ja. Und in dieser Folge hier kümmern wir uns eben um die Laufexpertise mit dir zusammen. Ich habe jetzt echt schon so viele Impulse mitbekommen. Das tut total gut. Das habe ich mir erhofft. Und dass das jetzt wirklich so eintritt, ist schön, hier bei mir im Themenmonat Laufen. Da wir gerade in dem sehr engen Austausch sind, nutze ich auch da wieder die Gelegenheit, wenn ich jetzt für mich vorhabe, auf dem Halbmarathon nochmal etwas schneller zu werden und durchaus schon so ein bisschen mal experimentiert habe mit Intervallen, Stabi auch, ja, bereit bin, das zu machen, und Mobilität. Wo würdest du jetzt ansetzen bei mir, wenn ich dir sage, dass ich Bock habe, auf lange Sicht unter 1,20 zu laufen?
Also ich würde mir ganz klar bei einem bestimmten Niveau, und das bringst du auf jeden Fall mit, also ich habe dir ja gesagt, es gibt unterschiedliche Level hier, die ich da bediene. Und was interessant ist, wir haben uns ja zwischendurch auch sehr häufig immer wieder übers Laufen ausgetauscht, ist, dass ich bei bestimmten Phasen, bei den Einsteigern unterschiedliche Phasen kennenlerne, bei den Leuten, die ein bisschen fortgeschrittener sind, wo ich sagen würde, die sind sehr fortgeschritten, bis in den Profibereich, bringt jede Phase neue Aufgaben mit sich. Bei dir und bei deiner Zeit, die du anstrebst, würde ich ganz klar auf die Laufökonomie gehen. Das heißt, dass du noch sparender läufst, dass du sozusagen das Tempo, was du aktuell läufst, erhöhen kannst, ohne aber im Endeffekt zu stark zu ermüden, sodass dir es später einfach einfacher fällt, das Tempo, was du erhöhen wirst, zu halten. Das heißt, da würde ich ganz klar erstmal bei dir beispielsweise, das ist auch ganz interessant, weil ich bei dir aktuell nicht weiß, wie dein Laufstil aussieht, würde ich mir genau angucken, um jetzt mal 5 Sachen direkt zu nennen. Fußgelenkstabilität, Schrittlänge, Kniehub, Hüfthaltung und Oberkörperhaltung. All diese 5 Sachen sind 5 von 12 verschiedenen Dingen, auf die ich sofort achte und die mir auch meistens sofort ins Auge fallen, die ich miteinander vergleiche und dann schaue, vielleicht ist ein Oberkörper beispielsweise an einer Position, der Winkel, der nicht optimal zur Hüfte steht beispielsweise. Es gibt so ein paar Stellschrauben, die kann man häufig drehen und dann führt das dazu, dass es halt noch ein bisschen leichter fällt zu laufen. Also es ist beispielsweise kann ich da von 2 Athleten reden, die auch sehr, sehr flott unterwegs waren. Die waren aber damals über die 5-Kilometer-Strecke unterwegs. Die sind meistens so im Schnitt zwischen 16 und 18 gelaufen. Und die hatten alleine durch 2 kleine Stellschrauben, haben die es geschafft, bei einem Wettkampf fast 1 Minute direkt schneller zu laufen. Und das mit ein paar Wochen Trainingsvorbereitung. Und die hatten halt auch irgendwann so eine Phase, wo sie nicht mehr weiterkamen. Und das wäre zum Beispiel bei dir jetzt ein Punkt, wo ich mir wirklich ganz genau anschauen würde, wo wir auch zusammen vor allem Dingen, das ist auch ein guter Punkt, alle, die zuhören, wenn ihr mit irgendwem zusammenarbeitet, der euch weiterbringen möchte, lasst euch nicht nur berieseln, sondern tauscht euch aus, dass ich dir zum Beispiel, Sebastian, jetzt auch genau zeige, per Video beispielsweise mache ich das sehr, sehr gerne, genau zeige, das und das ist mir aufgefallen, warum ist das mir aufgefallen und was können wir dadurch lernen für dich, was können wir lösen und dadurch wieder verbessern. Na, das heißt, es ist so ein Zusammenarbeiten, nicht einfach Impuls bekommen und fertig aus. Genau. Und so würde ich beispielsweise mit dir direkt loslegen wollen.
Boah, also spätestens jetzt hast du mich bekommen. Total Bock, da in die Zusammenarbeit zu gehen. Ich bin erstmal bei diesen 5 Punkten, die du so rausgefeuert hast, immer so ein bisschen innerlich zusammengezuckt, aber eher, weil ich positiv angetan davon bin, dass du es eben so rausfeuerst, ne? Und ich dachte, okay, krass, dann guckt er da genau hin und dann guckt er auch noch da genau hin. Und da wird mir auch wieder deutlich, habe ich bisher selber, wie auch, nicht drauf geachtet. Ja. Und ich finde das jetzt total interessant, da auch dann Veränderungen vorzunehmen und zu spüren, wie sich ein Lauf dann anfühlt und wie er sich nachher auch in der Zeit dann niederschlagen kann. Ja. Also ich merke da gerade, das fühlt sich nochmal wie, also es ist ja eine Art von Anfangen und in Reingehen in eine neue Phase, wie du gerade schon beschrieben hast. Ne?
Absolut, absolut. Ja, ab einem bestimmten Niveau macht es auch einfach Spaß, finde ich, bestimmte Sachen umzusetzen. Ich nehme dich da nochmal kurz mit rein. Ich hatte damals das Vergnügen, mit einigen Leuten in Großbritannien zu arbeiten, unter anderem auch mit dem oder mit den besten 5-Kilometer-Läufern, die es dann teilweise in Europa gab. Und da hat der Coach beispielsweise mit ihm trainiert, der jahrelang, über 25 Jahre lang top gelaufen ist und arbeitet nur an einer Bewegung der Schulter beispielsweise. Die Schultern waren wohl 30% zu wenig entspannt. Ja, das heißt, er sollte die Schultern ein bisschen mehr entspannen. Ja, das heißt, man arbeitet da wirklich an kleinen Mikrosachen. Ja, und so weit müssen wir gar nicht gehen. Ich könnte jetzt auch auf deine Schulter-, Ellenbogen- und Handgelenkposition eingehen. Ja, und da ein bisschen philosophieren, woran es noch liegen könnte. Aber es gibt wirklich einige Stellschrauben, die man schnell und gut trainieren kann, um auch ein wirklich gutes, neues Ergebnis klarzumachen. Und das ist mir besonders wichtig. Und das ist auch das Schöne beim Laufen. Die Leute sehen die Erfolge. Und das ist natürlich etwas, was nicht lange auf sich warten lässt. Und deshalb ist es für mich immer schön, das zu sehen. Und natürlich für die Athleten und für die Trainierenden nochmal umso mehr.
Dann verabreden wir uns doch auch hier jetzt schon mal im Podcast dazu, dass wir neben dem Verbalisierten hier im Podcast auch bald mal Bilder liefern werden, also dass wir das dann auch mal abbilden, wie wir zusammen arbeiten. Das fände ich cool, dass wir mal so eine Einheit ja irgendwie teilen, ne, und mal die Videoanalyse ein bisschen rausgeben. Also dass du als Hörerin, als Hörer auch mitbekommst, ja, die haben im Podcast drüber gesprochen und die setzen auch wirklich um, was ja bekannterweise das Wichtigste ist, ne, um dann auch Erfolge erzielen zu können. Super. Also ich freue mich, wie du merkst, sehr, dass du Gast bist hier im Podcast. Wer jetzt Bock hat, auch mit dir in Kontakt zu treten, in Kontakt zu laufen, um das nochmal aufzugreifen, wo bist du am besten zu erreichen? Was darf ich als Verlinkung noch mit einbauen und was können wir hier noch über die Tonspur geben?
Also ich gebe sehr gerne meine E-Mail und meine Homepage mit bekannt. Die können wir ja vielleicht einfach hier in die Shownotes reinbringen. Darüber, über die E-Mail gebe ich auch immer durch Verteiler weiter, wann die nächsten Laufseminare stattfinden. Da kann jeder mal mit dazukommen, sich das alles anschauen, bekommt auch gerne nochmal eine Übersicht, was da überhaupt gemacht wird. Und ein bisschen Einblick hat jetzt hier das Interview schon geben können. Und ja, dadurch bleibt man dann gut in Touch. Und ansonsten, wer ansonsten noch wissen möchte, was ich so mache, kann auch gerne über mein Instagram fliegen. Auch da können wir dann den Namen gerne nochmal in die Shownotes reinschreiben.
Das machen wir. Und da ich natürlich als Gastgeber auch da nochmal gerne den roten Teppich ausrolle, gebe ich es auch nochmal über die Tonspur, also die Website andreashüttner.com. Hüttner mit UE geschrieben und Doppel-T. Und dein Instagram-Account ist ja Andi mit IE.
Genau.
Und dann noch das VI hintergesetzt.
Genau, ne? Andi mit IE.VI. Oder einfach Andreas Hüttner eingeben, dann müsste ich auch direkt angezeigt werden, genau.
Perfekt. Dann seht ihr diesen, dann siehst du als Hörerin, als Hörer diesen hervorragenden Laufexperten. Das hat viel Spaß gemacht, mit dir einen Teil deines bisherigen Weges abzuschreiten. Mal langsamer, mal schneller.
Ja, gleichfalls, gleichfalls.
Danke.
Sehr, sehr gerne. Ich habe dir ja immer schon gesagt, also sobald auch alle anderen Leute hier, also der Basti, der ist immer präsent und vor allen Dingen hat er immer wieder gute Ideen. Das ist mir von Anfang an klar gewesen und deshalb will ich auch unbedingt mit dir immer weiter in Touch bleiben, immer weiter zusammen Projekte machen. Gerade auch das Laufen, was wir jetzt beide teilen und wo wir jetzt beide auf dem Weg sind, um da wieder den Namen mit reinzubringen, hat mich echt gefreut, dass das zustande gekommen ist.
Ach schön. Dann gibt es auch jetzt in dieser Folge zum Abschluss wieder positive, antreibende Musik. Ich habe ja in diesem Laufmonat meine lieben Freunde, die rockenden Jungs von Lentgold mit am Start, die das Intro und das Outro liefern. Das heißt, auch wir werden jetzt wieder eingerahmt durch den Song Der Optimist, was in der aktuellen Phase wirklich sehr, sehr gut passt. Danke dir, Andi. Ich freue mich auf den weiteren sportlichen Kontakt und auf unsere dann hoffentlich bald stattfindende Trainingseinheit. Ich muss ja noch ein bisschen an meiner generellen Gesundheit arbeiten, bin da aber dran, heute endlich mal Blut abgenommen bekommen, warte jetzt mal auf die Ergebnisse und dann gehen wir demnächst rein in die Laufschuhe und auf irgendeine Strecke.
Jawohl, bleibt alle gesund und bleibt in Bewegung. Bye, bye.
Ich bin ein Optimist, zumindest rede ich mir das ein, wenn's mal wieder dunkel ist.